Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Wir hatten heute früh schon einen Dixieland-Gottesdienst auf der Straße. War eine schöne Sache, auf der Prager Straße 300, 400 Leute zusammen, hauptsächlich älteres Semester. Dixieland Musik ist jetzt nicht so die Musik der Jugend. Ach so, jetzt nochmal der Flyer. Aber eine schöne Sache, falls du nicht dabei warst, vielleicht überlegst du dir nächstes Jahr mitzukommen, nicht weil du Dixieland Musik magst, sondern weil du dort so viele Nichtchristen triffst, wie du hier in dem Haus selten hast, eigentlich nie. Es sei denn, wir haben eine Musikschulveranstaltung. Und dort mit Leuten ins Gespräch zu kommen über ihren Glauben. War eine schöne Sache. Es wurde schon angekündigt, ich würde gerne mit euch über Anbetung nachdenken. Die Bibel sagt uns, dass die Ehrfurcht vor Gott der Anfang der Weisheit ist. Wenn du keine Ehrfurcht vor Gott hast, wirst du irgendwann dich aufgrund der Furcht, die du hast, vor anderen Dingen beugen. Menschenfurcht ist so ein Thema, ne? Wenn du Furcht vor Menschen hast, wirst du dich vor ihrer Präsenz beugen und wirst ihnen nicht von Jesus erzählen. Aber wo du Ehrfurcht vor Gott hast, größer als die Furcht vor allen Menschen, wirst du tun, was Gott gefällt. Daniels Freunde haben sich diese Ehrfurcht vor Gott erhalten und sie blieben selbst in diesem Moment der Verfolgung furchtlos. Jedenfalls so furchtlos, dass sie diesem König entgegentreten konnten, mit ihm reden. Sie hielten sogar allem Druck und aller Manipulation stand bis zu dem Punkt, wo sie ihr Königreich wählen mussten und ihren König. Ist Nebukadnezar an Babylon ihr Königreich und ihr König? Oder ist Gott ihr König? Und das Königreich Gottes ihr Reich? Ich lese nochmal ein paar Auszüge vor. Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König: O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Damit haben sie gesagt: Wir haben Nein gesagt und dabei bleiben wir auch. Wir verhandeln nicht mit dir darüber. Wir werden uns jetzt nicht in den Wendepullover anziehen. Wir werden nicht vor dir so tun, als wären wir Babylonier und dann vor der Gemeinde unserer Juden so tun, als wären wir Juden. Wir haben unsere Entscheidung getroffen und es gibt keinen Grund, darüber zu verhandeln. Es bleibt dabei, Nebukadnezar. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Was sie ja sagen ist, unser Gott kann uns befreien, aber sogar wenn er es nicht tut, werden wir ihn anbeten. Schau genau hin, da wird was deutlich von dem Herz eines Gläubigen. Gott kann dich durch dein Studium und durch alle Prüfungen, die dazugehören, bringen. Aber selbst wenn es nicht klappt und du exmatrikuliert wirst, bete Gott an. Gott kann dir deinen Traumjob geben, aber selbst wenn du in einem Job landest, den du eigentlich nicht magst, aber dort arbeiten musst, weil du deine Miete irgendwie verdienen musst, bete Gott an. Gott kann deinen kranken Mutter und Vater oder Freund, der vielleicht Krebs hat, heilen oder sogar dich heilen, der du krank bist. Aber wenn er es nicht tut, bete ihn an. Gott kann dir den Partner fürs Leben schenken. Und wenn er es nicht tut, bete ihn an. Was sie hier sagen ist, unser Gott kann alles tun. Aber wir können unseren Gott nicht dazu drängen, irgendetwas zu tun. Wir erkennen es an. Gott ist souverän und wir geben uns ihm hin. Der Nebukadnezar reagiert eigentümlich und eigenartig, dass sich sein Gesicht vor Zorn verzerrt. 7-mal heißer macht er diesen Ofen. Ich meine, 3-mal heißer hätte auch gereicht. Und an sich, die Flammen normal, wie sie waren, hätten auch gereicht. Aber wahrscheinlich wollte er, dass das Brennen in seiner Seele dem Brennen auf ihrer Haut entspricht. Und deswegen noch ein bisschen heißer. Und dann hat er seine Bodybuilder-Kerlen dort hochgeschickt, Rugby-Typen, keine schönen Geister, Schrankwände auf 2 Beinen, die von diesen Flammen versenkt wurden und verbrannt wurden, gestorben sind. Die haben es nie mal Zeit genommen, die 3 Männer auszuziehen. Jesus wurde vor seinem Tod immerhin noch ausgezogen. Da wollten sie noch die Klamotten irgendwie verlosen. Bei den 3 Männern haben sie sich nie mal dafür Zeit genommen, so wie sie waren, gefesselt und rein. Keine Ahnung, ob die 3 Männer sich das 3 Wochen vorneweg schon ausgemalt hatten, dass ihr Leben mal so eine Wendung nehmen kann. Aber manchmal ist das so im Leben. Und du erlebst es, dass dein Leben eine Richtung nimmt, sich in eine Richtung entwickelt, die du dir nicht gewünscht hast. Vielleicht hast du dich schon mal wiedergefunden in so einer Situation, die deinen schlimmsten Befürchtungen entsprach. Das sind die Situationen, in denen du am meisten Gott anbeten musst. Da, wo du die wenigste Kontrolle hast, braucht es die meiste Anbetung. Hinter diesem ganzen Bericht von diesen 3 Männern steht dieses Thema Anbetung. Und ich möchte dich heute an ein paar Perspektiven dazu erinnern. In 10 Geboten sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis von etwas, das oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser ist. Du sollst dich nicht davor niederbeugen, also ein Ausdruck von Anbetung, und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Also Eifersucht kann ja wirklich was Schlechtes, was Negatives, was Belastendes in einer Beziehung sein. Ich war früher relativ eifersüchtig und mit unserer Hochzeit war das aber schlagartig weg. Ich war Jesus sehr dankbar, dass das mit dem Tag meiner Hochzeit weg war. Ich weiß nicht, wie lange es sonst Katharina mit mir ausgehalten hätte. Aber dankbarerweise hat sie mich trotzdem geheiratet. Also in Beziehungen kann das furchtbar ätzend und belastend sein, Eifersucht. Aber bei Gott ist es eine gute Sache hier, wie diese Eifersucht beschrieben wird. Eifersüchtig bist du ja dann, wenn jemand deinen Platz wegnehmen will oder deinen Platz einnimmt in einer Beziehung. Und Gott sagt, ich liebe euch und ich möchte eine Beziehung zu euch. Aber wenn ihr einen anderen Gott oder jemanden oder etwas anderes gleich hoch wie mich stellt oder noch höher als mich stellt, mehr wertschätzt als mich, dann empfinde ich es wie einen Ehebruch, als wenn du fremd gehst. Wenn du Dinge mehr verehrst, dich vor Dingen mehr fürchtest, als dass du Ehrfurcht vor mir hast, empfinde ich das, als wenn du fremd gehst. Das ist nicht der Platz, den Dinge haben sollten in unserem Leben. Weder Angst, noch Menschen, noch Situation, Herausforderung. Weder Wohlstand, noch anderes. Jeder und jedes Ding, das sich an den ersten und wichtigsten Platz über deine Beziehung zu Gott drängeln will, ist für Gott ein echtes Problem. Und es sollte für dich genauso ein echtes Problem sein. Das Wesentliche der 10 Gebote ist, es gibt nur einen Gott. Und das zweite, bete ihn an. Und alles weitere, was in den 10 Geboten folgt, sind nur Reaktionen darauf. Es ist nur die Anwendung, die Konsequenz dieser ersten beiden. Wenn es nur einen Gott gibt und du ihn anbetest, dann wirst du nicht Sex anbeten und fremdgehen. Aus deiner Ehe ausbrechen, falls du schon verheiratet bist. Oder in eine Ehe einbrechen, in die du nicht reingehörst. Du wirst nicht deinen Besitz anbeten und Geld stehlen, wenn man die Gebote so durchgeht. Du wirst nicht deinen eigenen Ruf anbeten und den Ruf anderer zerstören, sozusagen ihren Ruf stehlen. Wenn du den ersten 2 Geboten gehörst, wirst du den übrigen 8 auch gehorsam sein. Alles läuft auf Anbetung hinaus. Anbetung dreht sich darum, wer oder was im Zentrum deines Lebens steht. Wer oder was auf deiner Prioritätenliste ganz oben steht. Was deine Entscheidungen in allem beeinflusst. werde, was dein größtes Verlangen und Vergnügen darstellt. Ich möchte mit euch 6 Punkte zur Anbetung anschauen. Das erste ist, wir beten Gott nicht an, um die Dinge zu bekommen, die wir uns wünschen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war vielleicht 13 Jahre alt, ich war verliebt in ein Mädchen aus meiner Schule. Und ich lag abends im Bett und sagte, Jesus, wenn ich mit der zusammen sein darf, dann mache ich das und das und sing dir Lobpreislieder bis ans Ende meines Lebens. Du lachst. Hast du auch schon mal so einen Moment, wo du mit Gott so verhandelt hast? Gott, wenn du das und das machst, dann mache ich das und das für dich. Und Anbetung ist kein Deal, den wir mit Gott eingehen. Manche Leute sagen, ich habe es ja mit Jesus versucht, aber es hat nie funktioniert. Ja, wie bitte, was meinst du damit? Naja, ich habe Jesus um etwas gebeten, aber er hat es mir nicht gegeben. Wir beten Gott nicht an, um was zu bekommen, was wir uns wünschen. Wir beten Gott an, um seinen Willen zu entdecken und zu erkennen und dann diesen Willen zu tun. Wir neigen in unserem Wohlstandsland irgendwie sehr dazu, unseren christlichen Glauben für uns zu verbrauchen. Unsere Gebete, mal gucken, um was drehen sich deine Gebete? Um dich, deine Sachen und deine Familie und so weiter und so fort? Oder drehen die sich um deinen Auftrag, um deine Berufung? Um die Wünsche, die du von Gott hast oder um seinen Willen, den er durch dich ausüben will? Für diese 3 Männer war der Wille Gottes, dass sie in ein Feuer gehen. Das war nicht ihr Wille. Aber das Erste, wir beten Gott nicht an, um Dinge zu bekommen, die wir uns wünschen. Wenn schon, beten wir ihn an, damit er seinen Willen in unser Herz prägen kann, damit wir ihn tun. Das Zweite ist, wir suchen uns das Leiden aber auch nicht raus. Also wir fragen nach Gottes Willen, ja, aber wir leben nach Gottes Willen, auch wenn das Leid beinhaltet. Aber ich will nicht sagen, dass wir uns bei jedem Leiden vorne randrängeln müssen. Wenn Nebukadnezar damals gekommen wäre und gesagt hätte, ihr drei Jungs, ihr drei Juden, ihr macht meine Anbetungsfeier ja irgendwie kaputt. Das stört mich, wenn ihr 3 da steht und alle anderen knien. Ich habe Verständnis für euren Glauben. Kommt, ich gebe euch 2 Wochen Urlaub, fahrt mal weg, macht euch eine gute Zeit. Ich gebe euch noch ein paar Getränkegutscheine mit, macht euch eine gute Zeit. Und dann kommt einfach wieder, wenn diese Anbetungsfeier vorbei ist. Hey, dann hätten doch die 3 nie gesagt, aber wir würden doch den Feuerofen wählen, ist uns lieber oder so. Mach ja keiner, ne? Wenn du nicht leiden musst, dann brauchst du es auch nicht. Schadrach und Meschach und Abednego suchten nicht das Leiden, aber sie akzeptierten es, als Gottes Willen für sie Leiden bedeutete. Sie haben sich nicht vorne herangedrängelt, aber wo es Leiden bedeutete, sind sie nicht ausgebrochen. Das Dritte, wenn Bequemlichkeit und Ruhe deine wichtigsten Ziele sind, wirst du an irgendeinem Punkt schließlich deinen Gott verleugnen. Mit Jesus Christus zu leben, wird dich irgendwann dahin bringen, zwischen Bequemlichkeit und Jesus Christus zu wählen. Und wenn diese 3 Männer sich einfach nur gebeugt hätten bei der Musik, ich meine, es geht doch nicht um wirklich viel, es ist doch nur eine Körperhaltung. Was in ihrem Herzen passiert, das ist doch was ganz anderes. Ich mache doch nur äußerlich mit, aber in meinem Herzen kann ich ja trotzdem Gott anbeten. Und wenn sie es gemacht hätten, hätten sie Bequemlichkeit und Ruhe gewählt. Sie hätten ihre Jobs in der Regierung behalten. Die hatten schon hohe Posten, hätten vielleicht noch bessere Posten gekriegt. Hätten weiter gutes Essen genießen können, ein friedliches Leben haben können. Alles wäre fantastisch gewesen, außer ihre Beziehung zu Gott. Und so haben sie am Ende ihre Bequemlichkeit und Ruhe geopfert, um Gott anzubeten. Aber das Erste war, wir beten Gott nicht an, um Dinge zu bekommen, die wir uns wünschen. Das Zweite ist, Anbetung hat nicht immer unbedingt was mit Leiden zu tun. Wir müssen uns das nicht wählen. Aber wenn Gottes Willen Leid beinhaltet, Schmerz, Verlust, an Ansehen oder was auch immer, dann brechen wir nicht aus. Das Dritte ist, wenn Bequemlichkeit und Ruhe deine wichtigsten Ziele sind, wirst du an irgendeinem Punkt deines Lebens schließlich Gott verleugnen. Das vierte ist, du und ich müssen uns über unsere Ziele sehr klar sein. Unser Ziel ist nicht zu gewinnen. Unser Ziel ist nicht im Leben erfolgreich zu sein. Unser Ziel ist nicht Komfort. Unser Ziel ist es, Jesus treu zu sein. Jesus sagt in der Offenbarung, bleibe treu bis in den Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Und wenn wir bei diesem Jesus treu bleiben, Komfort genießen dürfen, müssen wir uns nicht dafür schämen. Und wenn wir da Ansehen genießen dürfen, müssen wir uns dieses Ansehen nicht selber kaputt machen. Aber wenn es bedeutet, Komfort zu verlieren, wenn es bedeutet, Ansehen zu verlieren, wenn es bedeutet, Geld einzubüßen, dann geben wir das alles gerne her und sagen, Gott, dein Wille geschehe. Unser Ziel ist es, Jesus treu zu sein, bis wir Jesus einmal sehen und ihn sagen hören, gut gemacht, du treuer Knecht, du treue Magd, bitte in alte Sprache, gut gemacht, mein liebes Kind. Und wenn das bedeutet, dass wir quasi durch die Hölle gehen, um bei Jesus Christus anzukommen, dann gehst du eben durch die Hölle. Für diese Männer würde, wenn Gott sie nicht verschonte, König Jesus auf der anderen Seite des Ofens warten. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Das fünfte ist, immer wird in deinem Leben jemand auftauchen und fordern, dass du dich vor ihm beugst. Immer. Ich will dir nur sagen, dass es Leute gibt, die gerne Nebukadnezar sein wollen. Und die sagen dir dann, tu, was ich dir sage, sonst bekommst du meinen Zorn zu spüren. Tu, was ich sage, ja, das ist nicht ganz koscher und muss auch unter uns bleiben, aber sonst verlierst du deinen Job bei mir. Tu, was ich sage, oder du spürst die Hitze, die in mir kocht, am eigenen Leib. Und sowas kann dein Chef sein, sowas kann ein dominierender Ehepartner sein oder Freund. Das können auch Geschwister sein, die dich zwingen wollen zu Dingen. Such dir aus, was du willst. Der Punkt ist, beuge dich vor niemanden außer vor Jesus. Die Jünger, als sie damals kurz nach der Auferstehung von Jesus schon vor den Gerichten standen, haben sie gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Im zweiten Kapitel dieses Danielbuchs kannst du lesen, dass sich Schadrach, Meshach und Abednego vor Gott gebeugt haben, ihn angebetet haben. Sie haben ihre Knie vor Gott gebeugt. Das hat ihnen die Kraft gegeben, vor Nebukadnezar zu stehen und nicht weiche Knie zu kriegen. Wer sich vor Gott beugt, kann vor jedem anderen Menschen aufrecht stehen. Wer sich vor Jesus anbetend beugt, den zwingt nichts und niemand in die Knie. Und der sechste Punkt. Gott wird dich entweder vor dem Tod retten oder durch den Tod hindurch. Schadrach, Meshach und Abednego sagten, unser Gott wird uns retten. Damit meinten sie nicht, wir werden die Geschichte hier überleben. Das war denen nicht klar. Sie sagten damit nur mit aller Gewissheit, dass Gott sie aus dieser Situation und aus den Händen von Nebukadnezar retten wird. Entweder indem er irgendwie ein Wunder tut, oder dass er sie durch die Situation hindurch, durch das Verbrennen retten wird. Retten, indem sie sterben und in den Himmel kommen zu Jesus. Egal ob Leben oder Tod, die Rettung ist garantiert. Ob durch Leben oder Tod, ob durch ein Wunder oder durch das Ende, das ist allein Gottes Entscheidung. Ist nicht unsere Sache. Gott kann die Bedrohungen an uns vorbeigehen lassen, ja. Aber meistens sehen wir in der Bibel, wie Gott mit seinen Leuten durch die Bedrohungen durchgeht. Noah ging durch die Flut, Daniel ging durch die Löwengrube, Jesus ging durch das Leiden am Kreuz hindurch in die Auferstehung. Viele der ersten Christen starben für ihr Bekenntnis an Jesus Christus. Es ist gar nicht so einfach, das heute nachzuempfinden, weil wir haben diese Herausforderung nicht mehr. Wir wissen gar nicht, was unser Bekenntnis zu Jesus wert ist. Nutze jede Gelegenheit, um dein Herz prüfen zu lassen, ob dein Bekenntnis zu Jesus wahrhaftig ist, ob du treu bist. Es gibt eine realitätsferne Theologie, die im Kern behauptet, dass Gott uns, wenn harte Zeiten kommen, dort herausholen wird. Das findest du in der Bibel recht selten. Wenn harte Zeiten kommen, gibt Gott nicht ein Ticket, dass er sagt, steig ins Fliegerlein und wir fliegen oben drüber. Nee, er sagt, wir gehen durch. Und er sagt, das Tal wird zu deinem Quellgrund, Psalm 84. Wenn du durch das Tal gehst, mein Stecken und Stab trösten dich. Psalm 23, auch wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschattens, es geht hindurch. Ich bekomme keinen Flug drüber. Und falls das in deinem Leben so kommt, solche Zeiten, dann musst du durch. Gott wird dich vor dem Tod retten oder durch den Tod. Zurück zu Schadrach, Meschach und Abednego. Die drei wurden in das Feuer geworfen. Sie waren noch voll bekleidet. Aber nur ein Ding, was sie mit ins Feuer brachten, verbrannte. Nämlich die Fesseln der Babylonier. Alles, was den Gläubigen gehörte, wurde vom Feuer nicht angefasst. Weder ihre Kleidung, die sie als Juden trugen, weder ihre Haare noch irgendwas. Alles, was ihnen als Gläubige gehörte, hat das Feuer nicht angefasst. Aber das, was ihnen die Babylonier angelegt hatten, das verbrannte. Im Feuer wurden auch ein paar Leute von den Babyloniern verbrannt. Aber es waren die, die keine Ehrfurcht hatten vor Gott, die den lebendigen Gott nicht an die erste Stelle in ihrem Leben, in ihrer Aufmerksamkeit, in ihrer Hingabe gestellt hatten. Der wichtigste Punkt ist, dass am Ende dieser Zeit noch ein größeres Feuer kommen wird. Und es sind, die Bibel sagt, es sind die Ungläubigen, die es erleiden werden, nicht die Gläubigen. Es sind die, die nicht bereit waren, ihr Herz, ihr Leben Gott hinzugeben, unterzuordnen. 6 Punkte zum Thema Anbetung, die ich dir gern mitgeben will. Das erste, wir beten Gott nicht an, um Dinge zu bekommen, die wir uns wünschen. Das zweite ist, du musst dir keine Angst machen lassen durch das, was die erleben. Denken, okay, jetzt muss ich jedes Leiden mitnehmen, was ich finde. Nee, wir müssen uns nicht am Leid vorn randrängeln. Aber wenn Gottes Wille für uns Schmerz bedeutet oder dass es Einschränkungen oder Verlust an Komfort oder was auch immer bringt, nehmen wir es gerne mit und an. Das dritte ist, wenn Bequemlichkeit und Ruhe deine wichtigsten Ziele sind, wirst du an irgendeinem Punkt schließlich deinen Gott verleugnen. Das vierte ist, du musst dir deiner Ziele klar sein. Was ist dein Ziel als Christ? Nicht Bequemlichkeit, nicht Komfort, nicht Erfolg, sondern es ist Jesus treu sein. Jesus fragt dich am Ende nur nach deiner Treue. Nach nichts anderem. Das fünfte ist, immer wird in deinem Leben jemand auftauchen und fordern, dass du dich vor ihm beugst. Aber wenn du es gewohnt bist, dich vor Jesus zu beugen, wirst du stehen können vor Leuten, die dich in die Knie zwingen wollen. Und das sechste ist, Gott wird dich entweder vor dem Tod oder durch den Tod retten. Der Ausgang deines Lebens ist immer schon gewiss, ist immer schon garantiert. Und das ist ein Grund, Gott anzubeten. Dafür will ich beten. Jesus, ich danke dir für diese drei Männer, dass wir selbst 2500 Jahre danach noch inspiriert werden von ihrer Haltung dir gegenüber. Dass sie nicht in Angst vergangen und versunken sind, dass sie nicht vor diesem König eingeknickt sind, sondern dass sie dort standen und ihm ins Gesicht gesagt haben, dass sie nichts anderes höher achten werden als Gott allein. Und Jesus, ich danke dir, dass wir keine äußere Verfolgung erleben. Wir erleben nicht sowas wie Schadrach, Meschach und Abednego. Wir erleben nicht Dinge wie die ersten Christen, die so ganz schwarz oder weiß wählen mussten. Aber die Zeit fühlt sich an, als erleben wir viel Verführung. Es ist nicht eine große Entscheidung, die wir treffen müssen, dir treu zu sein oder uns vor anderen Dingen zu beugen, anzubeten, sondern dass viele hundert kleine Dinge sind, wo unsere Anbetung, unsere Ehrfurcht vor dir untergraben werden kann. Und ich bitte dich, hilf uns zu so einer Klarheit, zu so einer Entschiedenheit. Und ich bitte dich, gib uns klaren Blick und klare Augen. Hilf uns gegenseitig immer wieder eine Erinnerung zu sein. Da, wo wir anderen Dingen auf den Leim gehen. Da, wo wir uns einschüchtern lassen von Situationen oder von Menschen. Da, wo wir bereit sind, Kompromisse einzugehen. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, eine Gemeinde zu sein, die sich gegenseitig erinnert. Dir treu zu sein. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Amen. Liebe Freunde, unser Gebetsteam betet gern für die Dinge, die dir ein Anliegen sind. Und wenn ich vorhin gesagt habe, guck mal, wofür betest du?
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.